Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Die Corona-Pandemie, die nimmt einfach kein Ende. Und ich bin ja wirklich froh, dass zumindest unser Sachbuchmagazin darunter bislang nicht leiden musste. Aber irgendwann musste es ja passieren, dass wir wegen Corona nicht eine neue Sendung machen konnten wie geplant. Heute hören Sie deshalb Gespräche und Buchkritiken, die Sie vielleicht schon kennen, die aber hoffentlich trotzdem spannend sind. Zumal sich alles um Pandemien und Seuchen drehen wird. Und dabei kommt zum Beispiel diese Frau hier zu Wort.
Mein Name ist Caroline Preißler, ich bin Politikerin. Im März 2020 bin ich an Corona erkrankt und habe viele Monate damit zu tun gehabt. Denn dieses Zurückkämpfen zu einem normalen Leben hat sehr lange gedauert. Und die politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen, die haben mir sehr zu schaffen gemacht.
Als es Caroline Preißler dann wieder besser gegangen ist, da hat sie sich ein Schild gemalt. Ich hatte Covid-19 und ich mache mir Sorgen um euch. Das steht da drauf. Und mit diesem Schild ist sie auf Querdenker-Demos gegangen. Was sie da erlebt hat und wie wir vielleicht besser und konstruktiver über die richtige Corona-Politik streiten können, dazu hat sie ein Buch geschrieben. Und darüber reden wir gegen Ende dieser Lesart. Unser Sachbuchmagazin. Heute über Seuchen und Pandemien. Von der Pest bis heute. Und da sind ja eine ganze Reihe von Büchern erschienen zuletzt und es wären auch noch immer mehr. Zwei davon habe ich ausgewählt. Das eine Buch von Philipp Kohlhöfer, das erzählt von Menschen, die erforschen, wie die Viren die Welt verändern. Das andere Buch von Bernd Ingmar Gut-Berlet, das erzählt die Geschichte der Pandemien als eine Geschichte des Schreckens und des Fortschritts. Und ich habe beide eingeladen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Gut-Berlet, Ihr Titel lautet Heimsuchung. Das hat ja fast so einen religiösen Klang, als würden Sie von alttestamentarischen Plagen erzählen. Was ist der Grundgedanke, dass Sie diesen Titel gewählt haben?
Naja, zum einen, weil wir ja die gegenwärtige Pandemie durchaus auch als Heimsuchung wahrnehmen. Vielleicht nicht so sehr im religiösen Sinne, aber im Sinne des Gebeuteltwerdens, was ich als Titel nicht so gut gemacht hätte. Und zum anderen sollte der Begriff Heimsuchung auch ein bisschen sich darauf richten, wie die Pandemien in Deutschland eigentlich gewirkt haben. Denn es ist ein Buch, das sich vor allem auf die deutsche Szene konzentriert, über die Jahrhunderte seit dem Mittelalter.
Und da haben Sie Ihr Buch strukturiert, indem sich jedes Kapitel eigentlich mit einer Seuche, mit einer Pandemie beschäftigt. Das fängt also bei der Pest an und geht eben bis in die jüngere Vergangenheit, bis zu HIV und AIDS. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie diesen Aufbau entwickelt?
Eigentlich ganz klassisch, weil ich Historiker bin und Historiker gerne chronologisch arbeiten, zum einen, und zum anderen, weil ich die Entwicklung der menschlichen Versuche, sich der Seuchen zu erwehren, auch chronologisch auf die Spur kommen wollte, um es dem Leser halt besser nahe zu bringen.
Herr Kohlhöfer, Ihr Buch, das trägt den Titel Pandemien, wie Viren die Welt verändern, das ist völlig anders erzählt, eben gerade nicht entlang einzelner Pandemien, sondern Sie nennen das selber Pop-Wissenschaft. Und das Buch, das beginnt zum Beispiel, jetzt nur mal damit man den Stil hört, nach der Einleitung mit dem Satz: Als Christian Drosten zum ersten Mal von dem neuen Virus hört, sind es noch 72 Tage bis zur ersten Morddrohung. Also Sie erzählen das eigentlich mehr wie einen Wissenschaftsthriller. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Es war immer die Idee, dass ich eben nicht eine Aufzählung von Viren mache, wobei das ja auch nicht schlecht ist, es ist nur ein anderer Weg. Ich wollte das erzählen wie ein Film. Ich dachte, Paper gibt's genug und es sollte auch nie eine Reise über den Schreibtisch werden, sondern ich wollte was erleben und wollte das dann erlebbar machen, sozusagen Wissenschaft in the making. Also mir ging es darum, dass das wissenschaftlich korrekt ist, aber trotzdem auch laut, knallig, bunt und nach vorne geht. Quasi ein Roland Emmerich-Film oder besser noch ein Film von Guy Ritchie, aber ein bisschen Theodor Fontane dabei.
Gewagte Mischung. Anhand einer Handvoll von Protagonisten erzählen Sie das, ne? Also Sie haben da eine Fledermausforscherin, die Sie begleiten, einen Pockenexperten, einen Lungenarzt. Aber es kommt auch ein bekannter Virologe der Berliner Charité vor, dieser Christian Drosten eben. Mit dem sind Sie befreundet, das liest sich so.
Das stimmt, ja. Wir kennen uns seit 20 Jahren.
Es ist aber trotzdem kein Drostenbuch geworden, oder? Wie haben Sie Ihre anderen Protagonisten gefunden?
Lesen und Leute fragen, die sich auskennen. Und ich wollte immer ein Buch machen über Menschen. Wenn ich das so angehe und sage, ich mache einen Film, dann müssen natürlich die Menschen im Mittelpunkt und die Menschen machen eben zufällig was mit Viren. Und dann muss man eben gucken, welche Bereiche will ich eigentlich abdecken. Und wenn ich dann sage, ich will nicht nur eine Geschichte über Pandemien, sondern auch eine Geschichte, die über Virenevolution und Virenökologie erzählt, dann muss ich natürlich gucken, wer ist denn da der Spezialist und wer ist da eine erzählenswerte Person. Und dann führt das auch ganz schnell zu der Frage, was haben Fledermäuse damit zu tun? Dann muss ich gucken, wer erzählt mir was über Fledermäuse? In dem Fall war das Miriam Knörnschild, eine sehr, sehr tolle Frau.
Die hat mich wirklich angesteckt mit ihrer Begeisterung. Ich mag jetzt Fledermäuse nicht mehr als Seuchenschleuder sehen, sondern die sind ja fast sympathisch, oder? Wie ging Ihnen das?
Das sind ganz fantastische, soziale, gesellige Tiere. Und wenn man jetzt gleich mal virologisch wird, dann ist es schon so, dass ein Virus, das in einer Fledermaus ist, in der Regel auch in der Fledermaus bleibt. Es gibt ja einfach keinen Grund, warum das überspringt. Das passiert zwar manchmal, aber das ist ja nicht die Regel. Also insofern, die haben natürlich ein ganz schlechtes Image, aber das Gegenteil ist wahr. Okay. Fledermäuse, das noch schnell, bestäuben zum Beispiel mehr Blüten als Vögel.
Diese Fledermausforscherin, wie gesagt, die hat mich begeistert. Wirklich bedrückt hat mich die Geschichte dieses Pforzheimer Lungenarztes, den sie begleiten nach Rumänien, der da in Krankenhäusern versucht zu helfen im Kampf gegen Corona und der da wirklich viel qualvollen Tod zu sehen bekommt. Das hat mich bedrückt. Wenn Sie mal resümieren von Ihren ganzen Protagonisten, welche Szene, welche Recherche hat Sie am meisten beeindruckt?
Das war wohl auch die in Rumänien, einfach weil da der Tod so direkt und so unmittelbar war.
Covid-19 ist also sehr prominent in Ihrem Buch, es ist aber trotzdem kein Corona-Buch, das betonen Sie ja ganz am Anfang. Und Herr Gut-Berlet, bei Ihnen kommt Covid-19 quasi fast nicht vor, eigentlich nur in Nebensätzen mal, ne? Wieso das?
Genau, mein Ansatz war, ein Buch zu schreiben darüber, wie wir heute anders auf die Seuchengeschichte gucken mit der Erfahrung von Corona. Und ich habe, als ich geschrieben habe, schon überlegt, ob ich mehr Bezüge herstelle. Aber ich dachte beim Schreiben, das ist gar nicht notwendig, weil sich die Bezüge von selbst ergeben, weil es so viele Parallelen gibt und weil sowieso jeder aus seinem persönlichen Corona-Erleben die Geschichte anders wahrnimmt, sich anders anguckt, als man das früher gemacht hätte.
Ich habe vorhin schon gesagt, Ihr Buch beginnt mit der Pest und wenn man da mal zurückspringt über diese Jahrhunderte, die diese Krankheit Europa im Griff hatte, die drei Faktoren, warum die Pest so lange sich so verbreiten konnte, sind Handelsrouten, sind Kriege und ist Ignoranz. Sind das drei Faktoren, wo man sagen kann, die sind eigentlich immer in Pandemien wichtig?
Ja, das könnte man sagen. Also das gilt für die Pest, wenn man versucht hat, Maßnahmen, die es ja damals auch gab, obwohl man auch nicht wusste, woher es genau kommt, umgangen ist. Gerade reichere Leute haben alles Mögliche geschafft, um von den strengen Maßnahmen nicht erfasst zu werden zum Beispiel. Und das gibt es auch bei anderen Pandemien oder Seuchen, bei der Cholera zum Beispiel, was ein guter Vergleich ist zu heute, weil als die Cholera nach Europa kam, sich sehr lange die europäische Öffentlichkeit in dem Glauben wähnte, dass das im zivilisierten Europa natürlich nicht passieren kann. Und als es dann kam, war der Schrecken umso größer. Erinnert ein bisschen an daran, was letztes Jahr war, bevor Corona bei uns auftauchte.
Eine späte Pestwelle in Erfurt 1683, die ist auch deswegen so schlimm geworden, weil, wie ich bei Ihnen lese, der Bischof damals angeordnet hat, dass der Pestausbruch in der Stadt den Nachbarstädten nicht mitgeteilt werden soll.
In dem Moment, wo es dann soweit war, genau. Das hatte viel mit Geschäften zu tun, viel mit Renommee zu tun. Und das ist umso tragischer, als dass Erfurt, ich glaube, anderthalb Jahre es geschafft hat, die Pest rauszuhalten, indem man wirklich alle möglichen Maßnahmen getroffen hat, wie wir sie auch heute kennen, Isolation, Reiseverbot etc. pp. Und als es dann doch passierte, da wollte man es plötzlich nicht wahrhaben, auch in der Stadt. Und ja, der Bischof hat gesagt, naja, also vielleicht ist es ja doch nur was anderes und geht wieder weg.
Ignoranz und Irrsinn, Herr Kohlhöfer, beschreiben Sie ja auch en masse in Ihrem Buch. Wenn wir da jetzt auch die Brücke zur Gegenwart schlagen, würden Sie sagen, dass Ihr Buch deswegen auch eine dezidiert politische Botschaft hat in der Corona-Pandemie?
Also ich bin nicht sicher, ob ich sagen würde, das ist eine politische Botschaft. Man kann aber schon Muster erkennen und Muster zeigen, die immer wieder passieren, wenn Pandemien ausbrechen. Und das ist sowohl auf virologischer Ebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Also Verleugnung, Verweigerung, Verschwörungsideen, das gab es schon immer. Das wissen Sie ja besser als ich, Herr Gut-Berlet, das gibt's ja schon die ganze Zeit, seit Jahrhunderten.
Genau.
Und da
genau.
Hat sich natürlich überhaupt nichts verändert.
Wir haben jetzt schon über Parallelen zwischen historischen Pandemien gesprochen, auch zur Gegenwart. Und wie groß die Parallelen sind, das hat mich dann doch überrascht. Herr Kohlhöfer, bei Ihnen lese ich zum Beispiel von Protesten zur Zeit der spanischen Grippe. Da gab es Demonstrationen gegen die Maskenpflicht, die seien unwirksam oder sogar schädlich. Angeblich werde die Krankheit in Wahrheit durch Medikamente ausgelöst, mit Wissen der Regierung oder auch später bei der Pockenimpfung. Zehntausende demonstrieren dagegen. Ist es eigentlich beruhigend, dass die Menschen auch früher schon so derartig irrational waren? Oder ist es bitter, weil wir offensichtlich nichts lernen aus Pandemien?
Das kommt tatsächlich darauf an, mit welcher Stimmung ich aufstehe. Also manchmal beruhigt mich das total und denke, ach Gott, dann überstehen wir das auch ganz gut ohne Bürgerkrieg. War ja schon immer so. Und manchmal finde ich es total frustrierend, weil es eben schon immer so war. Also offensichtlich entwickelt sich da gar nichts weiter. Aber es ist natürlich schon ganz generell eine Überforderung, die es immer gibt, wenn man mit Viren und Bakterien zu tun hat, weil man die einfach nicht sehen kann. Wenn eine feindliche Armee vor den Toren der Stadt steht, dann weiß man halt, da drüben ist der Böse. Wenn man aber ein Virus hat oder ein Bakterium, ist das eine ganz andere Sache. Und dann ist es ja auch bei einem Virus oder bei einem Bakterium so, dass wer stirbt und wer lebt, ist dann auch teilweise Zufall.
Und Herr Gutberlet, bei Ihnen kommt noch ein Faktor im Buch vor, den ich sehr eindrücklich fand, nämlich die Religion. Der religiöse Irrsinn, muss man schon sagen. Also bei der Pest, ganz klar, da waren die Juden schuld, da waren Muslime schuld, die Ketzer. Und wer dann glaubt, das ist lange her, der liest dann Ihr Kapitel über AIDS und wie da die religiöse Rechte reagiert hat. Wie nämlich?
Genau, damals hat man AIDS als Ergebnis sittlicher Verfehlungen eingeschätzt von sehr konservativer Seite. Und das hat eben auch dazu geführt, dass gerade die Schwulen, die besonders betroffen waren, sich dessen erwehren mussten, was wiederum positive Folgewirkung gehabt hat, weil man sich eben als Gruppe enger zusammengeschlossen hat und wirklich gekämpft hat. Und das hat viel ausgelöst für die Bürgerrechtsbewegung der Homosexuellen.
Ich würde gerne mit Ihnen beiden noch darauf kommen, für wen Sie eigentlich Ihre Bücher geschrieben haben. Herr Kohlhöfer, Sie tauchen immer wieder sehr tief in die Wissenschaft ein, zum Beispiel, wenn Sie sehr detailliert erklären, wie ein PCR-Test genau funktioniert. Und Sie schreiben dann auch gleich dazu, dass Sie das jetzt deswegen so genau erklären, weil immer jemand um die Ecke kommt, der behauptet, irgendwelche Kritik vorzutragen, die wissenschaftlich völlig unhaltbar sei. Und da sparen Sie auch nicht mit harten Worten. Also Sie benennen das dann als Unsinn und als Quatsch.
Es ist halt auch Unsinn und Quatsch. Und dann kann man es auch aussprechen, finde ich. Also die Grundidee war schon, dass ich dieser ganzen, ich sag's nochmal, Unsinns- und Quatscherzählung, die da von manchen ausgeht, mal was entgegenstelle, was einfach die wissenschaftliche Wahrheit ist. Und dann kann man natürlich jetzt anfangen, ja, die wissenschaftliche Wahrheit gibt's ja gar nicht. Aber das gibt's dann natürlich schon, weil wenn 100 Wissenschaftler Studien machen und davon haben 98 dieselbe Aussage, dann sind die zwei, die ein YouTube-Video gemacht haben, wahrscheinlich nicht die Recht haben. Und das kam mir aber in der Debatte etwas zu kurz. Das zum einen, und zum anderen wollte ich diesem ganzen Persönlichen, und das ganze Persönliche ist ja meistens persönlich negativ, also was jetzt die Virologen der Charité zum Beispiel abbekommen haben an Hass, ich dachte, ich stelle dem mal eine Erzählung gegenüber, wie es denn wirklich ist und was das wirklich für eine Arbeit ist und wie Wissenschaft wirklich funktioniert.
Da habe ich mich nur eben gefragt, für wen Sie schreiben, denn so sehr Sie damit recht haben, dass das Quatsch ist, Leute, die diesen Quatsch glauben, werden Sie damit vor den Kopf stoßen, erst recht nicht erreichen, oder? Also wer ist Ihre Zielgruppe?
Das ist eine gute Frage, die kann ich auch so gar nicht beantworten. Sie haben natürlich recht, dass das Wolfgang Wodak wahrscheinlich nicht lesen wird, das Buch. Insofern schade. Und wenn er es lesen würde, würde er es sowieso nicht glauben. Also ich bin aber nicht damit rangegangen, dass ich dachte, ich habe jetzt eine Zielgruppe und hier ist jetzt mein Marktsegment, das ich bedienen muss. Ich wollte einfach ein Buch schreiben, an dem ich Spaß habe und das ich gut finde und das man locker weglesen kann. Und am Ende ist, glaube ich, meine Zielgruppe meine Mutter. Das ist eine ganz tolle Frau, aber die liest wenig. Und ich dachte, ich muss jetzt mal das so erklären, dass Leute wie meine Mutter das lesen und da Spaß dran haben.
Herr Gutberlet, der Untertitel Ihres Buches, der ist ja bezeichnenderweise Seuchen und Pandemien vom Schrecken zum Fortschritt. Und Sie diskutieren das im Buch auch eben wirklich an solchen Extremgeschichten wie mehrere Jahrhunderte Pest. Das als Fortschrittsgeschichte?
Ja, das war auch ein bisschen der Hintergrund meiner Motivation für das Buch, weil ich mich bei Corona auch immer wieder sehr darüber ärgere. Und ich glaube, da treffe ich mich ganz gut mit Herrn Kohlhöfer, dass viele Menschen so gejammert haben, sich so beschwert haben. Und ich dachte, Leute, früher war es viel schlimmer. Früher wusste man nicht, woher es kommt. Früher hat man nicht innerhalb von einer Woche einen Virusball gesehen und kannte nicht so schnell Mittel, um dagegen zu impfen und so weiter. Und ich wollte das ein bisschen ins Verhältnis setzen und wollte klar machen, dass wir heute profitieren von all den vielen, vielen Millionen und Abermillionen solchen Opfern der letzten vielen, vielen Jahrhunderte. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis für Leute, die dann doch eben sehr logischerweise sehr gefangen sind in ihrem eigenen Erleben, wenn man dem gegenwärtigen Erleben ein bisschen historische Tiefenschärfe verleiht.
Diese Fortschrittsgeschichte ist ja auch ziemlich weit gekommen, aber hat dann doch auch einen kleinen Dämpfer, lese ich bei Ihnen. Also zum Beispiel, wenn dann die Kinderlähmung ausgerottet wird, was fantastisch ist, was lange gebraucht hat, aber was dann wirklich fantastisch ist und Sie dann aber schreiben, damals war so eine Stimmung irgendwie, die Menschheit kriegt jetzt eigentlich jede Krankheit in den Griff und das, naja, war dann vielleicht doch ein bisschen überzogen. Trotzdem, so am Ende Ihrer Recherche und Ihres Buches würden Sie sich wünschen, dass wir heute ein bisschen mehr, vielleicht sogar überzogene Euphorie in Sachen Wissenschaft und Medizin haben?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass angesichts der Erfahrung gerade der letzten 150, 200 Jahre, also angesichts der Fortschritte, die die Medizin, die Bakteriologie, die Virologie gemacht haben, wirklich auch ein bisschen entspannter sein können, bei allem Schrecken natürlich, den man nicht ignorieren darf und ja, wirklich uns gut auf die Wissenschaft verlassen können. Also das Beispiel Impfung ist ja ganz gut, denn als die Pockenimpfung als erste Impfung eingeführt wurde, war das die erste Impfung. Es gab keine hygienischen Maßnahmen. Es wurde Kuhlymphe eingeritzt in den menschlichen Arm und da konnte alles Mögliche passieren. Trotzdem wurde es gemacht und wir profitieren davon, weil irgendwann muss man mal beginnen. Und heute gibt es ganz andere Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden, bis ein Impfstoff überhaupt auf den Markt kommt. Und da können wir alle einfach sehr froh sein, was man ja auch am Ergebnis sieht, an der Sicherheit der Impfstoffe gegen Corona.
Herr Kohlhöfer, ich lese an einer Stelle in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Killerviren, sag ich jetzt mal, überspringen auf den Menschen. Alles, was eine Wahrscheinlichkeit über Null hat, wird eines Tages eintreten. Also sind Sie nach Ihrer Recherche eher der Optimist oder der Pessimist?
Auch da schwanke ich so ein bisschen. Es ist natürlich so, dass es die nächste Seuche geben wird, die nächste Pandemie. Und wir drängen uns ja wirklich den Seuchen auf. Es ist ja nicht so, dass wir im Garten sitzen und dann springt eine Seuche auf uns über, wie so ein sabbernder Köter im Park. Das passiert ja nicht, die kommt ja nicht angerannt. Wenn wir natürlich aber Regenwald abholzen, dann verschwinden die Viren ja nicht, die da sind. Wenn wir dann auf diesen abgeholzten Regenwald eine Weidefläche draus machen und da Kühe drauf treiben, dann ist das Virus immer noch da und infiziert dann eben nicht mehr das Tier im Regenwald, was eigentlich der Wirt ist, sondern die Kuh. Und die Kuh, mit der haben wir dann Kontakt, also springt das eher über. Oder Schweinemastanlage in Niedersachsen, das sind alles große Inkubatoren für Viren. Und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis da die nächste Pandemie wieder kommt. Und Wissenschaft ist der einzige Schlüssel, um das zu lösen.
Das sagt Philipp Kohlhöfer. Er hat das Buch geschrieben, Pandemien, wie Viren die Welt verändern. Und das ist bei S. Fischer erschienen. Und er ist hier zu Gast in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Bernd Ingmar Gut-Berlet. Der hat das Buch geschrieben, Heimsuchung, Seuchen und Pandemien vom Schrecken zum Fortschritt, im Europa-Verlag erschienen. Ich danke Ihnen beiden.
Dankeschön.
Danke, eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Vorhin ist ja schon deutlich geworden, was schon immer das größte Problem im Kampf gegen Seuchen war: die Irrationalität. Das war bei der Pest schon so, bei der spanischen Grippe, bei AIDS. Geholfen hat eigentlich immer nur auf die Wissenschaft zu hören. Aber bedeutet das, dass Regierungen und Parlamente auf Wissenschaftler hören müssen? Zumal in einer Demokratie? Diese Frage habe ich dem früheren Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio gestellt und er hat das hier gesagt.
Also wenn wir Demokratie ernst nehmen, dann muss man auch hinnehmen, dass die Politik eine Entscheidung trifft, die bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Kopfschütteln auslöst. Es gibt keine Determination des Politischen durch wissenschaftliche Erkenntnis. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre eine Demokratie keine rationale Demokratie mehr, wenn sie dem wissenschaftlichen Rat nicht insofern Gehör schenken würde, dass sie es berücksichtigt bei ihrer Entscheidung, worum es geht und die klügsten Lösungswege sucht.
Der frühere Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio. Da haben wir über sein Buch Corona-Bilanz gesprochen. Und das ganze Interview, das finden Sie in unserer App der DLF Audiothek. Mit der kniffligen Rolle der Epidemiologie in der Demokratie befasst sich auch das Buch Wie Wissenschaft Krisen schafft. Und darüber reden wir gleich.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt so Begriffe, die habe ich ehrlich gesagt erst in der Pandemie gelernt, wie ich sie richtig ausspreche, ohne mich dabei zu verstolpern. Epidemiologie, das ist so ein Wort. Und das ist jene Wissenschaft, die untersucht, welche Krankheiten wann, wo, warum in der Bevölkerung auftreten und was eben die Risikofaktoren sind. Also zum Beispiel, welche Rolle spielen Aerosole jetzt hier in der Pandemie oder der Feinstaub für die Lungen. Das ist nicht ganz einfach und davon handelt das Buch »Wie Wissenschaft Krisen schafft« von Frank Lübberding und Dieter Köhler. Die Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhrlich hat sich den Band angesehen. Hallo?
Ja, hallo.
Warum ist das denn so ein schwieriges Fachgebiet?
Ja, einfach, weil so viele Fußangeln da existieren und so viele Störfaktoren auftreten und man manchmal auch Sachen für bewiesen hält, die in Wirklichkeit nur zufälligerweise zusammentreffen. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel, das auch in diesem Buch erläutert wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es so, dass die Zahl der Fahrzeuge genau parallel geht mit der steigenden Lebenserwartung. Je mehr Autos, desto höher ist die Lebenserwartung. Ja. Da besteht natürlich kein kausaler Zusammenhang. Da wirken ganz andere Faktoren bei dieser Zunahme der Lebenserwartung. Außer, dass man vielleicht sagt, die Gesellschaften wurden reicher und deshalb konnte man auch mehr für die Gesundheitsvorsorge tun. Aber das ist ein typisches Beispiel für eine Scheinkorrelation oder der Zusammenhang zwischen Eiscreme-Konsum und Haiattacken. Haiattacken häufen sich, wenn die Leute im Wasser sind. Wann sind sie im Wasser? Wenn es schönes Wetter ist und warm. Ja, und dann wird auch mehr Eiscreme konsumiert. Und wenn man jetzt halt nicht Eiscreme nimmt, dann kann es schon, wenn es um wissenschaftliche Fakten geht, die schwerer wiegen, wie, weiß ich, erzeugt irgendetwas Krebs, dann kann das schon schwierig sein.
Der Buchtitel, der lautet jetzt ja, wie Wissenschaft Krisen schafft. Das klingt ja so ein bisschen nach einer Abrechnung. Und einer der beiden Autoren, Dieter Köhler, den kennen wir ja schon aus dem Streit um den Feinstaub, um die Gefahren. Seine Aussage damals, etwas verknappt, alles halb so gefährlich. Also ist er ein Fundamentalgegner, oder?
Also beim Feinstaub und bei den Stickoxiden sagt er, es gibt einfach keine wissenschaftliche Grundlage für diese Grenzwerte, die wir haben, und damit auch keine wissenschaftliche Grundlage für die Fahrverbote. Es ist so, seiner Meinung nach, dass diese epidemiologischen Studien fehlerhaft sind, dass sie halt auf die verschiedensten Fußangeln reingefallen sind, die es da gibt. Und das versucht er in diesem Buch zu beweisen. Es ist eine Verteidigungsschrift, in der er mit den Epidemiologen abrechnet, mit den Politikern im Grunde genommen auch und mit den Medien.
Okay, das heißt, da steckt auch so ein bisschen vielleicht Kränkung aus dieser Sache rund um den Feinstaub drin, weil er damals auch öffentlich sehr kritisiert worden ist. Ist er denn selber so frei von jeder politischen Intention, wie er das von anderen Wissenschaftlern fordert?
Auf keinen Fall. Zum einen, er bleibt bei seiner Meinung, und was er von den anderen fordert, ist, dass man sich selbst in Frage stellt. Das macht er natürlich selbst nicht. Und dann gibt es halt in dem Buch auch ein sehr schönes Beispiel, wo das deutlich wird. Da geht es um die Wirkung von niedrig dosierter Strahlung. Es ist so, dass da gesagt wird, es gibt keinen Schwellenwert. Sprich, man sagt, ganz wenig Strahlung kann trotzdem Folgen haben, aber halt nur ganz wenige Folgen. Da erklärt er, warum er das für unsinnig hält. Einfach, weil halt, wenn die Strahlung die Erbsubstanz trifft, dann entstehen da Schäden. Aber dieser eine Schaden, der ist natürlich nicht der Auslöser für Krebs. Da muss dann schon mehr zusammenkommen. Das erklärt er, aber er erklärt nicht dazu, warum es trotzdem sehr sinnvoll ist, von diesem "Es gibt keinen Schwellenwert" auszugehen, aus Vorsichtsgründen. Man weiß es ja nicht. Es kann ja trotzdem durch Zufall an einer Stelle sein, wo irgendetwas dann doch passiert. Und da ist es immer besser, ganz vorsichtig zu sein. Und das lässt er einfach unter den Tisch fallen. Es sieht so aus, als seien die Strahlenforschung da irgendwie zu vorsichtig, was nicht stimmt.
Jetzt ist das vielleicht in dem Fall praktischer an diesem Buch. Es ist ja ein Interviewbuch. Über 180 Seiten wird Dieter Köhler von dem Journalisten Frank Lübberding befragt. Da wird also dann die Intention deutlich und vielleicht auch transparent. Das heißt, insgesamt würden Sie das Buch empfehlen oder sagen Sie, naja, es ist mir doch zu unausgegoren?
Das Buch würde ich empfehlen, aber jetzt nicht mit dem Blick darauf, dass ich danach weiß, ob jetzt Feinstaub irgendetwas macht oder nicht macht. Sondern es ist sehr spannend zu lesen, zum einen, wie ein Wissenschaftler sich heute verteidigen muss in unserer Zeit. Auch früher gab es wissenschaftliche Debatten, und auf Konferenzen hat man auch durchaus schon mal erlebt, dass die Fetzen flogen, aber die flogen nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Saal dieser Konferenz. Das hier zu lesen ist sehr spannend, und es ist auch sehr spannend zu sehen, wie der wissenschaftliche Erkenntnisprozess heute Lücken aufweist, wie er zerreißt, einfach weil man sich nicht mehr so in Frage stellt, weil diese wissenschaftliche Debatte, die darauf ruht, der eine ist der Meinung A, der andere ist der Meinung B, man macht Experimente, man streitet, man kommt vielleicht eines Tages durch neue Messungen, neue Erkenntnisse weiter. Das scheint ausgehebelt zu sein in einem gewissen Bereich, weil halt auch viel politisiert ist und man versucht, seine Sicht der Dinge durchzusetzen. Jedenfalls kann man den Eindruck durchaus gewinnen, wenn man die verschiedenen Debatten heute verfolgt, und das zeigt dieses Buch aus, dass da vielleicht etwas dran ist an dieser Sicht.
Das sagt Dagmar Röhrlich über das Buch Wie Wissenschaft Krisen schafft, Epidemiologie im Praxistest, Feinstaub, Stickoxide, Corona und Co. Das ist ein Gesprächsband von Dieter Köhler und Frank Lübberding, erschienen im Agenda Verlag für 21,90 Euro. Deutschlandfunk Kultur, unser Sachbuchmagazin Die Lesart. Caroline Preißler ist zu Gast, Juristin, FDP-Politikerin und Autorin des Buches Demokratie aushalten. Und darin geht es ums richtige Streiten in einer Empörungsgesellschaft. Nicht nur, aber eben auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Guten Tag, Frau Preißler.
Guten Tag, Herr Rapansel.
Ganz zu Beginn haben wir schon gehört, wie Sie sich mit Covid-19 infiziert haben. Sie sind dann ins Krankenhaus gekommen, haben wirklich ums Leben gerungen. Das war im Frühjahr 2020, Monate später auch noch, Haarausfall, Sprachstörungen, Geruchsverschiebungen. Wie hat diese Erfahrung beeinflusst, wie Sie über Corona denken und reden?
Die Krankheit hat bei mir bewirkt, dass ich besser zuhöre als vorher, weil ich sehr schwach war und nicht so aktiv auf Menschen zugehen konnte, sondern viele Menschen auf mich zugekommen sind, und dadurch habe ich sehr viel über die Herausforderungen in der Gesellschaft gelernt und auch über die Krankheit, und habe aus der Schwäche im Endeffekt eine neue Kompetenz gewonnen, nämlich dieses Zuhören bis zum Ende und dann darauf erwidern. Und deshalb würde ich sagen, bei all dem Kummer habe ich auch was mit herausgenommen aus der Krankheit.
Sie haben nicht nur gelernt zuzuhören, sondern Sie schreiben auch. Sie führen ein öffentliches Corona-Tagebuch seither und da schreiben Sie ziemlich offen darüber, wie es Ihnen und Ihren Kindern und Ihrem Mann mit dieser Pandemie geht. Dafür bekommen Sie viel Zuspruch, aber auch Hass. Warum tun Sie sich das an?
Das war eine Familienentscheidung. Wir sind in die Quarantäne gegangen, als mein Mann ein positives Testergebnis hatte. Damals war ich noch gesund und wir wussten jetzt, dass wir jetzt 2 Wochen lang die Wohnung nicht verlassen können, die Kinder und ich. Und dann haben wir gedacht, wie macht man denn das in einem Mehrfamilienhaus? Kommt der Müll raus? Wie beschäftigt man die Kinder? Was passiert, wenn jemand innerhalb der Familie positiv ist und die anderen negativ sind? Und dann haben wir kurz das in die Suchmaschine eingegeben, versucht, Antworten zu finden, haben die nicht gefunden, haben gesagt, das ist unser Projekt. Wir nutzen jetzt die Zeit, denn die Fragen, die wir uns stellen, stellen andere sich auch. Und dann habe ich begonnen, eben auf Twitter dieses Corona-Tagebuch zu führen. Ich war immerhin noch gesund. Und dann haben wir es einfach durchgezogen, als ich dann auch ein positives Testergebnis bekam.
Ich meinte jetzt mit dem, warum tun Sie sich das an, dass Sie ja auch wirklich tatsächlich angefeindet werden, einfach dafür, dass Sie krank waren.
Ja, damit muss man, glaube ich, heutzutage mit allem rechnen. Egal, wer sich irgendwie exponiert, wer eine Krankheit hat, wer politisch aktiv ist, wer eine besondere Position einhält oder im Ethikrat ist, egal Virologe, Politikerin, jeder kriegt im Augenblick in der Gesellschaft sein Fett ab und muss dann wohl damit lernen, umzugehen.
Das hat Ihnen noch nicht gereicht. Sie haben sich dann noch ein Schild gebastelt und draufgeschrieben, ich hatte Covid-19 und ich mache mir Sorgen um euch. Und mit diesem Schild sind Sie auf Querdenker-Demos gegangen. Wie haben da die Leute reagiert?
Viele kannten keinen Menschen, der an Covid-19 erkrankt war und haben das dann genutzt, die Gelegenheit, dass ich da stand und haben mich gefragt, wie es ist und haben mir eben zum Beispiel auch ihre Bedenken mitgeteilt, dass sie Corona eben nicht für sehr gefährlich halten oder haben Fragen gestellt. Es gab auch manches Übergriffiges, aber die, die auf solche Demonstrationen gehen, um dort Krawall zu machen, mit denen habe ich nicht gesprochen, sondern wirklich mit denen, die eben die Chance ergriffen haben.
Sie werben ja in Ihrem Buch für eine bessere Streitkultur. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie machen schon eine Unterscheidung, mit wem Sie reden. Aber wie streiten Sie denn mit Leuten, die sich zum Beispiel wie Jana aus Kassel mit Sophie Scholl vergleicht?
Ich war da, als Jana aus Kassel dachte, sie sei Sophie Scholl. Und wissen Sie, ich war sehr herausgefordert. Ja, es gibt so ein schönes Lied. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und man müsse das Denkmal abreißen. Ich hatte richtig Lust, die Bühne abzureißen, denn Jana aus Kassel hat es nämlich nicht nur einmal gesagt, sie hat es 3-mal gesagt. Die ist dann wieder von der Bühne runtergegangen, nochmal raufgekommen und hat es dann noch 2-mal gesagt, dass sie sich fühlt wie Sophie Scholl. Und diese ständigen Diktaturvergleiche, die machen den Gesprächspartner extrem schwierig. Denn es ist ja in Ordnung zu sagen, ich habe ein Problem mit der Pandemie, ich fühle mich unwohl. Und Jana aus Kassel war eben eine Studentin, die sich beschränkt fühlte in ihren Freiheiten und unterdrückt. Und hätte sie das gesagt, dann hätte man auch auf Augenhöhe was erwidern können. Aber dieses ständige, ich sage es salopp, rumopfern, diese Diktaturvergleiche, machen es extrem schwer, sachlich zu bleiben. So war es an dem Tag. Ich habe erstmal mächtig mit mir gerungen und habe dann die Gespräche am Rande der Demonstration fortgesetzt, mit den Leuten gesprochen, habe gesagt, sehen Sie das? Hören Sie das? Das ist nicht in Ordnung. So funktioniert das nicht.
Haben die Leute verstanden, was Sie meinen?
Ja, aber Hannover war wirklich sehr speziell, denn es gibt ja Ordner auf diesen Demonstrationen und Jana aus Kassel hatte einen riesen Fanblock und es gab eben Ordner, die diese Gespräche, die ich mit den Passanten und mit den Demonstrationsteilnehmern führen wollte, immer wieder unterbunden haben.
So viel zur Meinungsfreiheit. In Ihrem Buch wird auch sehr deutlich, Sie sind ja in der DDR aufgewachsen, wie sehr das auch Ihre Liebe zur Freiheit prägt. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wie allergisch Sie darauf reagieren, wenn dann so Worte wie Corona-Diktatur kommen. Können Sie das erläutern?
Ja. Ich habe den Eindruck, dass wir sehr leichtfertig bestimmte Begriffe bemühen. Also Holocaust-Vergleiche, diesen Stern mit ungeimpft, den manche Menschen tragen, dieses DDR 2.0. Diese gewählte Übertreibung verprellt, glaube ich, die Gesprächspartner. Denn ich höre wirklich jedem gerne zu und erwidere dann auch und bitte um sein Gehör. Aber es fällt mir wirklich schwer, wenn er glaubt, er wäre ein Opfer wie die Opfer der Shoah. Und dann muss er auch aushalten, dass ich ihm sage, es ist unerträglich. Was Sie sagen, ist unerträglich. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass auch dieser Widerspruch direkt vor Ort mehr bewirkt, als wenn ich dann hinterher das verurteile in einem Statement. Denn wenn man von Angesicht zu jemandem sagt, das ist doch nicht in Ordnung, so wie Sie sprechen, das ist doch nicht in Ordnung, überlegen Sie doch mal, dann hat derjenige auch die Chance, nochmal zu reflektieren und zu sagen, ja, das war dumm.
Ihr Buch, das dreht sich ja nicht nur um den Streit um die richtige Anti-Corona-Politik, sondern viel grundsätzlicher in allen möglichen Politikbereichen um die Frage, wie wir in der Empörungsgesellschaft besser streiten können. Der Titel ist ja eben Demokratie aushalten mit einem Ausrufezeichen. Ist Demokratie denn eine Zumutung?
Manchmal schon, ja. Ich denke, Demokratie kann manchmal eine große Zumutung sein. Und wir müssen uns dann überlegen, ob die Zumutung so groß ist oder ob sie nicht immer noch das kleinere Übel ist. Denn jede Alternative zur Demokratie ist mit Sicherheit eine viel größere Zumutung.
Gehört zur Zumutung auch, Parteifreunde auszuhalten? Also wenn Sie als FDP-Politikerin auf der Straße diese mühsame Debatte mit Querdenkern führen und dann gleichzeitig zum Beispiel Ihr Parteikollege Wolfgang Kubicki von der Bild sich dafür feiern lässt, Corona-Maßnahmen zu brechen oder Parteichef Christian Lindner in den Tagesthemen behauptet, es sei wissenschaftlich erwiesen, dass Kontaktbeschränkungen nichts brächten und dann am nächsten Tag zurückrudern muss, weil das eben falsch ist. Was denken Sie da?
Ich denke, dass Christian Lindner sich unglücklich ausgedrückt hat, denn er ist eben am nächsten Tag zurückgerudert und hat gesagt, ich habe mich schlecht ausgedrückt und ich habe mich vorhin in diesem Interview auch einmal schlecht ausgedrückt. Das passiert eben, wenn wir eben schnell reden. Aber Sie sprechen natürlich auch meinen Parteikollegen Kubicki an. Ja, manchmal muss man es aushalten. Liberalismus ist auch ein Spektrum. Jede Partei hat ihr Spektrum. Das ist ein Kollege, der ist genauso Jurist wie ich. Er hat genauso Recht auf seine Meinung. Und ich würde sagen, Regeln sind dazu da, eingehalten zu werden und ganz besonders natürlich von denen, die sie gemacht haben, schon weil sie eben Vorbild sein sollten. Wenn er das anders sieht, dann ist das so. Muss man aushalten.
Das Aushalten, das bessere Streiten ist das Thema Ihres Buches. Haben Sie am Ende ein paar Kniffe, vielleicht auch ein paar praktische Tipps, wie wir besser streiten können, wenn es zum Beispiel mit Freunden oder in der Familie mal wieder richtig hitzig wird wegen Corona?
Ich habe eine Idee und zwar würde ich vorschlagen, dass man jedem erstmal sagt, dass man sich bedankt für seinen Mut, das zu sagen. Denn wenn Menschen in die Gespräche gehen, auch ob das nun Küchentisch oder Geburtstagsparty ist, dann bedeutet denen das was, dass sie ihnen was anvertrauen. Und ich habe gelernt, dass egal wie kontrovers es ist, dass immer schon mal die Wogen glättet, wenn man sagt, vielen Dank, puh, das war jetzt ganz schön mutig, danke, dass du mir das anvertraut hast, ich habe hierzu eine andere Meinung. Und damit bringt man denjenigen auch in die Situation, dass er gesichtswahrend sich die Erwiderung anhören kann.
Ein Tipp fürs bessere Streiten von Caroline Preißler. Sie hat das Buch geschrieben, Demokratie aushalten über das Streiten in der Empörungsgesellschaft. Das kostet 18 Euro und ist bei Hirzel erschienen. Vielen Dank, Frau Preißler.
Vielen Dank, Herr Rapansel.
Das war's für heute von der Lesart. Tschüss, bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.